Ja, schön euch alle zu sehen. Wir lesen zusammen in Jesaja 28 ab Vers 7. Und bevor wir loslegen, bete ich noch einmal kurz. Vater, wir danken dir für dein Wort. Wir bekennen, dass du weise bist und dass du, ja, weißt, was in unseren Herzen ist. Du weißt, was in dieser Welt los ist, Herr. Und danke, dass du Worte ewigen Lebens hast, Herr. Wir wollen nicht irgendwo anders hingehen, sondern wir wollen zu dir kommen, zu deinem Wort. Denn in deinem Wort finden wir alles, was wir brauchen, Herr. Du hast Worte ewigen Lebens und bitte stärke du uns, während wir das Wort lesen, während wir darüber nachdenken. Ja, sprich du in so unsere Herzen hinein. Herr, hilf du mir, hilf du uns allen, dass wir uns von deinem Wort überführen lassen, lehren lassen, unterweisen lassen, dass wir uns die Welt erklären lassen, Jesus, und dass wir unsere Herzen auch bewegen lassen von deinem Wort. Ja, dass das Wort wirklich Eingang in unserem Herzen hat und Frucht bringen kann, Herr, das wünschen wir uns. So segne jetzt dein Wort und hilf du uns, das Wort aufzunehmen, das Wort, was du zu uns persönlich, was du zu uns als Gemeinde sprechen willst, Herr, segne du jetzt dein Wort für uns. Amen. Jesaja 28, Vers 7, das Kapitel begann mit einem Abschnitt, der gerichtet war an Samaria. Jetzt lesen wir hier in Vers 7 Worte und auch diese. Also er wendet sich von Samaria weg, von dem Nordreich Israel, was sich sehr in den Götzendienst hineinbegeben hat. Viele von ihnen, die auch durch die Götzen scheinbar, durch ihren Götzendienst scheinbar Kraft und Macht gewonnen haben. Wisst ihr das Prinzip? Wieso? Ist doch gut, es wirkt doch. Es tut mir doch gut. Ich werde dadurch erfolgreich, ich werde dadurch stark. Wisst ihr, dieses Prinzip, das müssen wir mit Vorsicht genießen. Gott sagt uns in seinem Wort, dass es Mächte gibt. Nicht nur eine Macht, sondern es gibt Mächte. Und nicht alle Mächte sind gut. Auch Mächte, die böse sind, die Gott entgegenstehen, können Dinge tun, die sich erstmal gut anfühlen. Und ja, die Sünde fühlt sich oft auch erstmal gut an. Sie scheint uns nach vorne zu bringen. Sie scheint uns etwas zu bringen, was wir vorher nicht hatten. Aber Gott sagt, ich möchte, dass du Leben im Überfluss hast, Leben in Ewigkeit. Und dieses Leben im Überfluss, Leben in Ewigkeit, ist nicht nur für den Moment, sondern ist etwas, was auf lange Sicht, auf die Ewigkeit bezogen ist. Und deswegen wendet er sich Samaria zu, dieser stolzen Stadt, der Stolz der Israeliten im Nordreich, und sagt, es wird alles vergehen und es ist vergangen. Die Assyrer sind gekommen und haben diese Stadt platt gemacht, ist nichts mehr von ihr da, Aber Gott sagt, die zu denjenigen, die übrig bleiben, diejenigen, die ihr Herz nicht an den vergänglichen Reichtum, an die vergängliche Macht, an die vergängliche Stärke gehängt haben, sondern die ihr Herz an den Herrn gehängt haben. Er sagt zu ihnen, ja, der Herr wird euch zur Krone sein. Ihr werdet die herrliche Krone empfangen, die der Herr selbst ist. Und dann spricht er von dem Geist. Der Herr wird zum Geist. Und im Neuen Testament lesen wir dann, 2. Korinther 3, der Herr ist der Geist. Gott ist Geist, sagt Jesus. Pneuma. Das ist nicht ein Bild, was du anfassen kannst. Nicht ein Bild, was du irgendwie an die Wand hängen kannst. Eine Bundeslade, die du mit dir rumschleppen kannst. Das ist kein Götze. Es ist Leben. Es ist wie der Wind. Der Herr ist Geist. Und hier wird uns ganz klar gesagt, okay, dieser Geist, er wird in uns etwas bewirken. Er wird zum Geist des Rechts, dem, der zu Gericht ist. Das sind echt krasse Verse irgendwie, ne? Also Gott, der Herr, wird uns zur Krone sein und er wird zum Geist des Gerichts, dem, der zu Gericht sitzt. Das heißt, dieser ganze Gedanke, dass der Heilige Geist in uns kommt, dass er sein Werk tut und wirkt, für die, die diese Aufgabe empfangen haben von Gott. Das steht hier drin bei Jesaja schon, im Alten Testament. Es entspricht dem, was wir im Neuen Testament lesen, von der Ausgießung des Heiligen Geistes in seine Gemeinde. Die Ausrüstung mit Kraft für den Dienst, den Gott, zu dem Gott berufen hat. Und ja, du und ich, wir sind Berufene. Wir sind Kinder Gottes. Wir sind berufen, ihm zu dienen und ihm ähnlich zu werden. Wir sind Söhne und Töchter Gottes, weil der Sohn Gottes sich für uns hingegeben hat und uns gereinigt und uns errettet und uns erlöst hat und zu sich gezogen hat. Ja, er stellt uns auf unsere Füße und sagt, ja, dich will ich einsetzen in meinem Reich. Als Richter, als Krieger. Aber nicht aus dir selbst heraus, nicht aus deiner Kraft, nicht aus deinem Vermögen, nicht aus deinen Fähigkeiten heraus. Sondern ich werde meinen Geist senden, sodass du befähigt wirst. Nicht durch Macht oder Kraft, nicht durch menschliche Fähigkeit und Stärke, sondern durch meinen Geist, spricht der Herr. Der Herr wird zum Geist des Rechts, dem, der zu Gericht sitzt, und zur Heldenkraft denen, die den Kampf zurückdrängen ans Tor. Vers 7. Und auch diese wanken. Und jetzt wendet sich Jesaja seinem Leuten zu, in Jerusalem, dem Südreich, in Juda. Das lesen wir im Verlauf des Textes noch. Sehen wir, dass es um Jerusalem geht hier. Und er spricht zuerst die Priester und Propheten an und er sagt, auch diese wanken vom Wein und taumeln vom Rauschtrank. Es waren nicht nur, sind nicht nur die da draußen, sind nicht nur die Samariter, die Israeliten im Nordreich. Nein, das ist auch hier mittendrin in Jerusalem. Diese wanken vom Wein und taumeln vom Rauschtrank. Priester und Prophet wanken vom Rauschtrank, sind verwirrt vom Wein, taumeln vom Rauschtrank. Sie wanken beim Weissagen, torkeln beim Rechtsprechen, denn alle Tische sind voll Unflat und Erbrochenem, dass kein Platz mehr da ist. Ich musste an diese Geschichte denken, wo Hiskia in den Tempel kommt. Der König Hiskia, der ja zur Zeit regiert hat, als Jesaja gewirkt hat. Und Jesaja hat auch davor gewirkt, unter König Ahas. Und in den Chronikbüchern kann man das lesen, wie der Tempel geschlossen wurde zur Zeit Ahas, weil Ahas sich den Götzen zugewandt hat. Und er hat den Tempel zugemacht. Warum? Weil es da eklig drin war. Genau so war es da nämlich, wie es hier steht. Und als Hiskia hineinkam, um den Tempel wieder zu öffnen, haben sie festgestellt, wie dreckig, wie eklig es dort war. Und dann haben sie erstmal eine Putzkolonne da reingeschickt. Die Leviten sind da erstmal rein und haben alles sauber gemacht. Und das ist ähnlich eigentlich dem, wie Jesaja das hier formuliert, wie dort in dieser Situation. Also es ist wahrscheinlich geschrieben in dieser Zeit des Ahas, also eine frühe Prophezeiung, als eben das Nordreich Israel auch noch nicht erobert war, wie wir in Kapitel 28 am Anfang sehen. Und hier wendet er sich aber dem Volk Israel zu, ja, dem Südreich, dem Juda zu. Jerusalem wendet er sich zu, denen, die geistliche Autorität zu der Zeit hatten, Priester und Prophet. Und sie sind besoffen. Sie haben sich voll gemacht mit Alkohol. Und das ist ein Thema, was Jesaja schon ein paar Mal aufgegriffen hat. Es ist auch ein Thema, was im Neuen Testament uns immer wieder vor Augen geführt wird. Zum Beispiel in Lukas 21 sagt Jesus in Bezug auf das Ende der Zeiten, hütet euch aber, dass eure Herzen nicht etwa beschwert werden durch Völlerei und Trunkenheit und Lebenssorgen. Und jener Tag plötzlich über euch hereinbricht wie ein Fallstrick. Sich mit Alkohol voll zu machen ist eine Strategie des Menschen, die schon seit Noahs Tagen die Menschen irgendwie sind Wege, die Menschen schon seit Noahs Tagen gehen. Und warum trinkt man zu viel Wein? Warum trinkt man zu viel Alkohol? Entweder weil man den Rausch sucht. Oder weil man das Vergessen sucht. Oder weil man fliehen will. Es gibt noch viele Möglichkeiten, warum man das macht. Es sind aber Wege, die eingeübt sind, die man einübt. Man stellt fest, boah, das hat ja echt eine Wirkung, das Zeug. Also schlage ich wieder zu. Und irgendwann hat es mich so in der Gewalt, dass ich nicht mehr aufhören kann. Und das, was es tut, ist, hier sagt Jesaja das, es bringt zum Taumeln, es verwirrt, es bringt zum Wanken und Torkeln. Und ja, wenn du dann ein bestimmtes Maß erreicht hast, dann fällst du hin. Du fällst der Länge nach hin. Eigentlich ist da nichts, aber du stolperst über deine eigenen Füße. Ne? Gleichzeitig fühlst du dich aber wie der Größte. Ne? Es enthemmt dieses Zeug. Du redest und redest wie ein Wasserfall, obwohl du sonst so ein stiller, schüchterner Kerl bist irgendwie. Fühlt sich groß. Fühlst dich stark, kannst Bäume ausreißen und fällst hin, na, über die eigenen Füße. Jesus sagt, mach das nicht. Lass die Finger davon. Hüte dich davor. Weil wir haben diese Tendenz. Wir haben diese Tendenz, da gibt es etwas, wo du dich hinflüchten kannst, ja, wo du abtauchen kannst, ja, wo du dich dann gut fühlen kannst. Und dann, ja, es schmeckt doch gut und es tut doch gut. Und dann bist du mittendrin. Jesus sagt, mach das nicht, weil du musst nüchtern sein in dieser Zeit. Du musst klare Sinne behalten. Du brauchst klare Sinne, um Gott zu hören, um Gott wahrzunehmen. Der Rausch, der führt dich in die Irre. Das ist Betrug. Deswegen sagt Jesus, hüte dich davor. Stattdessen wachet und betet zu aller Zeit, dass ihr imstande seid, diesem allem, was geschehen soll, zu entfliehen und vor dem Sohn des Menschen zu stehen. Und dann gibt es noch viele andere Stellen. Ich könnte hier eine Menge aufführen. Römer 13, Vers 13, 1. Korinther 5, Vers 11, 1. Korinther 6, Vers 9 und 10, Galater 5, die Werke des Fleisches. Ich will aber vor allen Dingen noch mit euch hineinschauen in Epheser 5. Weil der Zusammenhang hier, was Jesaja dann auch weiter sagt, so wichtig ist. Epheser 5 steht Vers 15. Seht nun genau zu, wie ihr wandelt, nicht als Unweise, sondern als Weise. Kauft die rechte Zeit aus, denn die Tage sind böse. Darum seid nicht töricht, sondern versteht, was der Wille des Herrn ist. Wir brauchen Weisheit in dieser Zeit. Wir brauchen Leitung. Wir brauchen Erkenntnis des Willen Gottes. Herr, was ist dein Wille? Was willst du für mein Leben? Was willst du für unser Leben? Wie soll ich alles einordnen, was in meinem Leben geschieht? Wie soll ich das alles einordnen, was in dieser Geschichte derzeit in dieser Welt geschieht? Wie soll ich das alles verstehen? Was soll ich dann auch tun? Jakobus sagt, Gott schimpft nicht mit dir. Gott ärgert sich nicht über dich, wenn du das nicht weißt. Er ärgert sich über die, die meinen zu wissen, was los ist und was zu tun ist. Aber diejenigen, die das nicht wissen, er regt sich nicht darüber auf. Er sagt, komm doch her zu mir. Ich will dir gerne Weisheit geben. Ich will dir das gerne erklären, was mein Wille ist. Lern doch von mir. Komm doch in mein Joch und lern von mir. Ich will dich gerne lehren. Alle, die aber nicht lernen wollen, da sagt Gott, okay, gut, wenn du schon Bescheid weißt, dann leg mal los. Seid nicht töricht, sondern versteht, was der Wille des Herrn ist. Ich bin felsenfest davon überzeugt, dass der Wille des Herrn ist, dass wir ihn suchen, dass wir nach ihm fragen, dass wir offen und ehrlich und aufrichtig zu ihm kommen und sagen, Herr, hier bin ich, so bin ich. Ich verstehe vieles nicht. Ich komme mit vielem nicht klar. Bitte zeig du mir den Weg. Vergib mir meine Schuld. Ich bin oft so dumm. Ich gehe so oft selbstverständlich durch diese Welt und denke, ich mache alles richtig, aber dabei mache ich so viel falsch. Vergib mir und reinige mich und erkläre mir das. Zeig mir das. Zeig mir deinen Weg. Ich will von dir lernen. Der Wille des Herrn ist, dass wir zu ihm kommen, unsere Last bei ihm ablegen und von ihm lernen. Und dann sagt er hier eine ganz wichtige Sache, Vers 18, und berauscht euch nicht mit Wein, worin Ausschweifung ist. Das, was Jesaja hier den Priestern sehr klar und deutlich vor Augen führt, so verhaltet ihr euch, so seid ihr drauf. Den Priestern und Propheten in Jerusalem. Habt ihr sie noch alle? Ne? So ein Leben lebt ihr. Ihr ballert euch voll mit Alkohol und taumelt, während ihr eigentlich einen wichtigen Dienst für das Volk Gottes habt. Ihr habt Verantwortung für das Volk Gottes, sie die Wege Gottes zu lehren. Ihnen das Wort Gottes auszurichten. Aber ihr taumelt. Berauscht euch nicht mit Wein, worin Ausschweifung ist. Auch wir sind Priester, wir sind berufene Priester von Gott, werden wir noch sehen. Ein königliches Geschlecht von Priestern. Wir sind alle berufen dazu, Gott zu dienen. Und dafür brauchen wir einen wachen Verstand, einen wachen Geist. können uns nicht mit Alkohol vollmachen. Da vernebeln wir uns. Na, mit Alkohol benebelt, sagt man ja auch. Ne? Menschen, die besoffen sind, sind benebelt. Berauscht euch nicht mit Wein, worin Ausschweifung ist, sondern werdet voller Geist. Und das ist sozusagen die Alternative. Lasst euch erfüllen mit dem Heiligen Geist. Dass ich mich mit Alkohol vollmache, hat oft was damit zu tun, dass ich irgendwie in der Situation des Mangels mich befinde. Irgendwie eine Sehnsucht habe nach einer schönen Zeit. Dass ich irgendwie, weiß nicht, ne, sind so viele Dinge, die einen dazu treiben. Aber was sagt Gott? Gott sagt, hey, ich hab besseren Stoff für dich. Ne? Man spricht ja auch von, ne, hochprozentigem, von Spiritus, ne? Ne? Spirituosen, ne? Und das ist das Wort Geist, ne? Gibt auch irgendwelchen Schnaps, der dann irgendwie Himbeergeist oder so heißt oder so. Ne? Mit welchem Geist willst du dich voll machen? Gott hat Heiligen Geist und er will dich erfüllen mit seinem Geist. Und das ist natürlich nicht einfach guter Stoff sozusagen, sondern das ist Gott selbst. Das ist seine Liebe, sein Charakter. Das ist auch seine Kraft. Das ist auch seine Weisheit. Das ist das, was du und ich, was wir brauchen tagtäglich. Und ja, wir haben alle den Heiligen Geist. Wenn du von neuem geboren bist, dann hast du den Heiligen Geist in dir empfangen. Du bist ein Kind Gottes. Der Geist Gottes in dir ruft. Aber Vater, er zieht dich genau dahin, wo du hingehörst. Zu deinem Papa. Der Heilige Geist lebt in dir, wenn du ein Kind Gottes bist. Aber das, was Paulus hier meint, ist diese Fülle des Heiligen Geistes, die Erfüllung, die darin besteht, dass du ausgerüstet, befähigt wirst, ihm zu dienen, dass du, na, als Richter den Geist des Rechts in dir hast, der dich befähigt, recht zu sprechen, falsch von richtig zu unterscheiden, gut von böse, der dich als Kämpfer befähigt dazu, den guten Kampf des Glaubens zu kämpfen und gegen die Mächte und Gewalten der Finsternis entgegenzustehen, zu gebieten, vollmächtig, und die Finsternis muss weichen. Aber noch so viel mehr. Hier steht, werdet voller Geist, indem ihr zueinander in Psalmen und Lobliedern und geistlichen Liedern redet und dem Herrn mit euren Herzen singt und spielt, sagt alle Zeit für alles dem Gott und Vater Dank im Namen unseres Herrn Jesus Christus. Das ist eigentlich ein großer Satz und alles wurzelt in diesem erfüllt werden mit dem Heiligen Geist. Und es geht um Loblieder, Psalmen, geistliche Lieder, es geht um Anbetung, es geht um Lobpreis, es geht um Danksagung. Das, was wir jetzt vorhin gemacht haben, unser Herz sollte eigentlich Tag für Tag überfließen von Dank, Lob und Anbetung. Warum? Weil wir reich gesegnet sind. Wisst ihr, der Herr des Himmels und der Erde, der König der Könige, er ist zu uns gekommen. Eine Schwester im Neuen Testament wird sie zitiert, hat gesagt, zu mir Hund. Zu uns Hunden ist sie gekommen, die wir nicht dazugehört haben, die wir ein unreines Leben geführt haben. Er ist zu uns gekommen, hat sich für uns hingegeben, hat sein Leben für uns gegeben, hat uns gereinigt und geheiligt durch sein kostbares Blut, durch sein Leben, was er für uns gegeben hat. Und was macht er? Er hebt uns aus dem Staub auf und setzt uns unter die Edlen, die wir das nicht verdient haben. Wir sind aus Gnade angenommen, Kinder Gottes. Und wisst ihr, es ist gut, dass wir wissen, wo wir herkommen, damit wir ein dankbares Herz behalten, dass wir nicht hochmütig werden und überheblich. Wir wissen doch, wo wir herkommen. Und wir haben so viel Gnade empfangen. Und das gebührt ihm Tag für Tag Dank und Anbetung, weil er so gut war, aber weil er immer noch so gut ist, uns versorgt, uns nahe ist, uns Trost gibt, uns sein Wort gibt. Ja, er hat uns auch eine Zukunft bereitet, die herrlich ist. Herrlichkeit in Ewigkeit. Wir können tagtäglich uns eigentlich nur freuen und dankbar sein. Aber wie ist unsere Seele? Rauf und runter, rauf und runter. Ja, manchmal fühlen wir uns danach und freuen uns in dem Herrn und singen Loblieder. Und dann hängen wir wieder durch. Was sagt Paulus da? Wenn du durchhängst, dann greif nicht zur Flasche, sondern komm zum Herrn, lass dich erfüllen von dem Heiligen Geist. Dann fängst du wieder an zu singen, zu loben, zu danken, wenn der Heilige Geist dich erfüllt. Und die Konstruktion des Satzes ist eigentlich so, dass es nicht so ganz klar ist, kommt es dadurch, dass du erfüllt bist mit dem Heiligen Geist, dass du anfängst, Loblieder zu singen, oder wirst du erfüllt mit dem Heiligen Geist, während du Loblieder singst? Und ja, ich habe es auch oft immer wieder erlebt, wenn ich mich entschieden habe, ich sage, Herr, ich möchte dich anbeten, wie wir vorhin gesungen haben, auch im Leiden, auch da, wo es mir schlecht geht. Ich befehle meiner Seele anzubeten. Ja, Gott, du bist würdig. Ich nehme mir einen Psalm vor, lobe den Herrn meine Seele und vergiss nicht, was er dir Gutes getan hat. Ich nehme mir den Psalm vor und bete diesen Psalm. Ich komme in die, auch wenn ich mich nicht danach fühle, ich komme in die Gemeinde und bete mit meinen Geschwistern zusammen an. Ich mache das. Und während ich das tue, erlebe ich, wie, weil mein Herz Gott gegenüber geöffnet ist, dass sein Geist mich erfüllt und das Lob plötzlich in mir auch Freude bewirkt. Anbetung, Dank, dass meine Augen geöffnet werden für all die guten Werke Gottes in meinem Leben, so dass ich ihm danke und ihn verherrliche. Also, wenn du mal wieder zu Hause irgendwie vor der Wahl stehst, Spiritus oder Geist, man sagt, greif zum Geist, lass dich vom Geist erfüllen. So wirst du klug sein, dann bist du ein kluger Baumeister, wenn du das Wort Jesu, das Wort Gottes hörst und tust. Dann bist du ein kluger Baumeister, der sein Haus auf den Felsen gebaut hat und den der Sturm nicht umwirft. Wenn du aber wieder besseres Wissen, das Wort Gottes zur Seite packst und zum Stoff greifst, dann wirst du benebelt sein und wirst nicht klar sehen. Und Jesus sagt, pass auf. Du musst wach sein. Der Herr kommt. Du solltest ihm offen und wach gegenüber sein. Du solltest bereit sein. Und das ist die wahre, das ist unsere Identität, das ist unsere unser wahres Menschsein erfüllt sich darin, dass wir uns freuen, dass wir dankbar sind, dass wir unseren Herrn loben, dass wir uns freuen in ihm. Wisst ihr, auf der einen Seite ist es gut und richtig, ne, wenn wir einander fragen, wie geht's dir, ne? Wenn mich jemand fragt, wie geht's dir, ja, dann habe ich so meine Hemmungen zu sagen, ja, klasse, mir geht's gut, ne, weil mir geht's nicht nur gut, irgendwie ist, ich habe auch mit vielen Dingen zu kämpfen und ich habe so meine Nöte, ich habe meine Niederlagen, ich habe meine Schwächen, ich habe meine Ängste, meine Sorgen, ich habe meine Lasten. Soll ich jetzt sagen, gut? Soll ich jetzt sagen, schlecht? Was soll ich Ihnen sagen? Ich weiß gar nicht, was ich sagen soll. Wie geht's mir? Versuche irgendwas zu sagen. Wisst ihr, auf der einen Seite ist es gut, ehrlich zu sein, offen zu sein, aufrichtig zu sein. Wenn es mir nicht gut geht, dann soll ich das sagen. Mir geht's schlecht. Ich brauche gerade Gottes Hilfe. Ich bin down. Ich bin entmutigt. Ich habe versagt. Ich brauche seine Vergebung und Gnade wieder neu. Ich brauche seine Kraft. Ich fühle mich so schwach. Na, wir sollen ehrlich und aufrichtig sein miteinander. Wisst ihr aber, was wir auch sein sollen? Wir sollen uns ausstrecken nach ihm und sagen, Herr, ich will dich auch, ich will festhalten am Glauben. Ich will ein Leben im Glauben führen. Auch wenn es mir nicht gut geht, wenn ich vielleicht schwierige Zeiten durchmache, glaube ich doch, dass du es wenden kannst und wenden wirst. Vertraue dir. Lasst euch vom Geist erfüllen. Wisst ihr, das ist auch so wichtig in unserem Miteinander als Gemeinde Gottes. Wir brauchen das. Geisterfüllte Männer und Frauen Gottes, die ihre Freude am Herrn haben, die ihn loben und preisen, die auf ihn ausgerichtet sind und die mit Kraft erfüllt sind für den Dienst, zu dem er uns beruft. Na, geht dann hier noch weiter in Epheser. Es fängt schon an mit dem ordnet euch einander unter. Auch das ist Wirkung des Heiligen Geistes, dass wir einander vertrauen. Wenn ich nicht erfüllt bin mit dem Heiligen Geist, dann kann ich niemanden und nichts vertrauen, mir selber nicht und anderen auch nicht. Erfüllt mit dem Heiligen Geist wäre ich befähigt, mich dem anderen unterzuordnen, zu glauben, zu hoffen. Ja, die Liebe glaubt alles, hofft alles, duldet alles. Erfüllt mit dem Heiligen Geist kann ich dem anderen vertrauen. Warum? Weil ich weiß, Gott hat alles unter Kontrolle. Ich bin in Gottes Hand. Wenn Gott für mich ist, wer kann dann gegen mich sein? Das ist erfüllt sein mit dem Heiligen Geist. Ordnet euch einander unter in der Furcht Christi. Ja, weil ich meinen König fürchte, ehre, achte, respektiere. Weil ich ihm glaube. Weil ich glaube, dass er mein Herr ist und der Herr der Gemeinde, kann ich mich auch meinem Bruder, meiner Schwester unterordnen. Und dann, in der Ehe, ne, die Aufgaben, die ich in der Ehe zu bewältigen habe. Als Ehemann, meine Frau zu lieben, wie Christus die Gemeinde geliebt hat, mich hinzugeben. Nicht zuerst an mich selbst zu denken, sondern an meine Frau. Erfüllt mit dem Heiligen Geist, das ist die Lösung. Anders kriegst du das nicht hin. Wenn du das nur so rausnimmst, ja, Eheratgeber, was soll ich als Ehemann tun? Ja, lies mal hier, lieb deine Frau, wie Christus die Gemeinde geliebt hat. Wenn du anfängst, darüber nachzudenken, sagst du, da brauche ich gar nicht erst anfangen, da versage ich ja sofort. Das kann ich nicht, geht nicht. Gib mir einen anderen Ratgeber irgendwie. Oder die Flasche her. Nein, lass dich erfüllen mit dem Heiligen Geist. Das ist der entscheidende Punkt. Herr, ich sehe mein Unvermögen, ich sehe mein Versagen, aber Herr, ich glaube, dass du mir keinen Auftrag gibst, den ich nicht auch ausfüllen kann, den ich nicht erfüllen kann. Also her damit, gib mir diese Kraft. Bitte erfülle mich mit deiner Kraft, mit deinem Geist, so dass ich lieben kann, wie du geliebt hast. Dass ich vergeben kann, so wie du vergeben hast. Aus mir selbst heraus kann ich das nicht. Aber wenn ich darüber nachdenke, wie viel du mir vergeben hast, ja, dann öffnet sich mein Herz und ich strecke mich aus nach diesem Geist der Gnade, in dem ich leben darf, in dem ich stehen darf, durch den ich gerettet bin, durch den ich in den Himmel komme. Herr, ich will diesen Geist der Gnade in mich aufsaugen. Er soll mich erfüllen, sodass ich auch vergeben kann, wie mir selbst vergeben worden ist. Und das ist eigentlich die Grundlage dann auch für einen Menschen. Ein Mensch soll geisterfüllt sein, damit er auch Verantwortung in der Familie, aber dann auch in der Gemeinde übernimmt. Sollen geisterfüllt. Seht euch nach geisterfüllten Männern um, sagen die Ältesten, als sie auf der Suche nach Diakonen waren. Nach Leitern für die praktischen Dienste. Seht euch nach geisterfüllten Männern. Es sollen Menschen sein, die Männer sein, die geisterfüllt sind. Und eben nicht nur für den Moment, sondern in die, wie es hier steht, lasst euch erfüllen, werdet voller Geist. Das Wort, was hier steht, ist eigentlich eine immer wiederkehrende Aktion. Es ist nicht ein einmaliger Punkt, Das ist ein immer wieder sich erfüllen lassen. Immer wieder sich ausstrecken danach und immer wieder erleben. Denn Jesus hat uns diese Verheißung gegeben. Wenn du den Vater bittest, wird er gerne seinen Heiligen Geist geben. Denen, die ihn bitten. Lukas 11 steht das. Kurze Randnotiz. Das betrifft natürlich nicht nur Alkohol, Geschwister. Wir werden jetzt ein neues Cannabis-Gesetz bekommen. Und das heißt, dass jeder hier einfach dann auch ganz entspannt, ne? Mal einen durchziehen kann. Aber wenn du einen durchziehst, dann berauschst du dich. Nichts anderes tut das Zeugs. Wenn du ein Glas Wein trinkst, dann bist du nicht gleich high. Na? Du kannst tatsächlich einen Schluck Wein genießen, ein Gläschen Wein genießen, weil der Alkohol nicht in dieser wenigen Menge nicht das bewirkt, was eine ganze Flasche tut oder eine halbe Flasche. Und jeder muss da, kenn dein Limit, heißt das ja immer, ne? Du musst wissen, wo der Punkt ist, wo das kippt. Und wenn du gar nichts abkannst, dann lass es ganz. Und wenn du mit einem Ehepartner zu tun hast, der nichts trinken darf, dann lass es selber auch, damit du deinen Ehepartner nicht so in Versuchung führst. Oder deinen Freund, deinen Bruder, deine Schwester. Sagt Paulus uns ganz klar. Wir sollen da wirklich vorsichtig sein. Miteinander, liebevoll, aufeinander Rücksicht nehmen. Aber mit der Tüte ist das so eine Sache, ne? Das geht, haut gleich rein. Und letztendlich ist es genau das. Du kannst nicht mehr fahren. Na? Warum gibt's denn diese Gesetze? Wie viel Promille du haben darfst? Na? Damit du fahrtüchtig bist, damit du Verantwortung übernehmen kannst. Damit du niemanden schädigst, damit du klar bist. Wenn das im Autoverkehr gilt, wie viel mehr gilt das im Leben? Im Miteinander. Also nur weil Dinge erlaubt sind, heißt es nicht, dass sie gut sind und dass sie richtig sind und dass man sie machen sollte. Und lass uns einander darin unterstützen. Lass uns auch unsere Kinder dementsprechend lehren. Na, wir brauchen es nicht. Was wir aber brauchen, ist die Fülle des Heiligen Geistes. Und das brauchen wir und danach müssen wir uns ausstrecken. Wisst ihr, das nützt nichts, einfach nur zu sagen, naja, das darf man nicht und so weiter. Sondern, was darf man denn? Ja, streck dich aus nach dem Heiligen Geist, lass dich erfüllen von ihm. Und du wirst so viel mehr empfangen als das, was dir der Alkohol geben kann oder die Droge. Ja, du empfängst die Freude Gottes. Du empfängst die Freiheit. Du empfängst diese Geborgenheit und Liebe. Ja, du empfängst auch Gaben und Fähigkeiten, die du einsetzen kannst im Dienst für andere. Und das bewirkt auch so viel Freude in deinem Nächsten. Du kannst deinem Nächsten so viel Freude machen. Und ihn so segnen, wenn du erfüllt bist mit dem Heiligen Geist. Und das ist das, worum es jetzt hier auch noch weiter geht in Jesaja. In Jesaja 28 steht Vers 9, und Jesaja zitiert hier die Propheten und Priester, die gerne mal sich einen einschenken. Und sie lästern über Jesaja. Wen will er Erkenntnis lehren und wem die Botschaft verständlich machen? Kindern, die von der Milch entwöhnt, die von den Brüsten abgesetzt sind? Denn er sagt, Zavla, Zav, Zavla, Zav, Kavla, Kav, Kavla, Kav, hier ein wenig, da ein wenig. Was redet denn der da? Sie machen sich lustig über Jesaja, weil seine Botschaft für Kinder ist. Na? Und sie äffen ihn irgendwie nach. Es ist nicht so ganz klar, was mit diesem Zavla, Zav gemeint ist. Es gibt da unterschiedliche Auslegungen zu. Ist ein bisschen merkwürdig. Aber es scheint so zu sein, dass sie ihn hier so ein bisschen nachäffen. Weil Jesaja die Worte Gottes, die er empfangen hat an seine Schüler, an seine Familie, auf eine sehr schlichte, einfache Weise weitergegeben hat. Manchmal auch durch Sprüche, durch Verse sozusagen, die man leicht behalten kann. Jesaja antwortet auf diesen Spott, und zwar nicht er allein, sondern er gibt ihnen ein Wort Gottes weiter. Ja, durch stammelnde Lippen und durch eine fremde Sprache wird er zu diesem Volk reden. Er, der zu ihnen sprach, das ist die Ruhe, schafft Ruhe dem Erschöpften, und das ist die Erquickung, aber sie wollten nicht hören. Und das Wort des Herrn für sie wird sein, Zavlazav, Zavlazav, Kavlakav, Kavlakav, hier ein wenig, da ein wenig, damit sie hingehen und rückwärts stürzen und zerschmettert werden, sich verstricken lassen und gefangen werden. Gott sagt, ich habe Menschen gesandt zu ihnen, die ihnen die Ruhe Gottes eigentlich nahe bringen. Die Ruhe Gottes ist zu finden im Vertrauen auf Gott. Die Ruhe Gottes ist zu finden, wenn ihr, Volk Israel, auf mich vertraut in diesen stürmischen Zeiten. Wenn ihr euer Vertrauen nicht auf irgendetwas anderes, auf weltliche Mächte, auf irgendwelche Allianzen und Koalitionen, wenn ihr euer Vertrauen auf mich allein setzt, werdet ihr Ruhe finden. Und wenn ihr aus dieser Ruhe heraus auch anderen Ruhe bringt, sie in diese Ruhe hineinführt, das ist Ruhe. Da ist die Ruhe zu finden. Wenn du Frieden mit Gott machst und den Frieden dann auch weitergibst an andere. Oh, wir haben Frieden mit Gott. Ich habe Frieden mit Gott. Was für eine wunderbare Tatsache. In Jesus Christus habe ich Frieden mit Gott. Und jetzt darf ich hinausgehen und auch andere dazu einladen. Hey, lass dich doch versöhnen mit Gott. Lass dich doch in den Frieden Gottes hineinführen. Der Friede Gottes, der höher ist als alle Vernunft. Lass uns doch alles ablegen, was dich davon fernhält. Ja, wenn da Sünde ist, lass uns das ans Kreuz bringen. Wenn da Not und Ängste und Sorgen sind, lass uns das im Gebet vor Gott tragen. Und dann lass dich von dem Frieden Gottes erfüllen, der höher ist als alle Vernunft. Du wirst in den Sabbat hineingeführt, in die Ruhe Gottes. Wie Jesus sagt, kommt her zu mir, alle, die ihr mühselig und beladen seid. Ich will euch Ruhe geben. Schlichte, einfache Botschaft. Aber für die Propheten, für die Priester ist das lächerlich. Sie machen es lächerlich. Und dann sagt Jesaja, na, Gottes Wort ist hier an sie. Ja, durch stammelnde Lippen und durch eine fremde Sprache wird er zu diesem Volk reden. Ich bin letztes Mal darauf eingegangen, was Paulus gesagt hat. Ne? Sie haben auch Paulus lächerlich gemacht und gesagt, ja, was ist denn das für eine Botschaft? Da steckt doch nichts dahinter. Der gekreuzigte Christus, was soll denn das? Aber Paulus sagt, das ist eine Kraft Gottes für alle, die daran glauben. Aber für die, die verloren gehen, ist das Evangelium irgendwie dumm. Und diese Verse hier, die zitiert Paulus auch später im 1. Korintherbrief, Kapitel 14. Interessantes Zitat. Und macht uns deutlich, dass es hier auch wieder um den Heiligen Geist geht. 1. Korinther 14, denn Jesaja spricht ja durch die Kraft des Heiligen Geistes, ist er befähigt worden, Prophet zu sein und zu seinem Volk zu sprechen. Wenn du also etwas zu sagen haben willst, wenn du jemandem was sagen möchtest, wenn du Botschaften Gottes überbringen möchtest, lass dich erfüllen mit dem Heiligen Geist, denn er ist es, der dich befähigt dazu und dir die richtigen Worte gibt. Aus dir selbst heraus kannst du das nicht. Aber lass dich erfüllen mit dem Heiligen Geist, so kannst du auch ein treuer Botschafter sein, ein vollmächtiger Botschafter der das Wort Gottes vollmächtig weitergibt. Und hier lesen wir das Zitat in 1. Korinther 14, in Vers 21. Es steht im Gesetz geschrieben, ich will durch Leute mit fremder Sprache und durch Lippen Fremder zu diesem Volk reden. Und auch so werden sie nicht auf mich hören, spricht der Herr. Und ihm geht es jetzt darum, um verschiedene Gaben des Heiligen Geistes. Der Heilige Geist befähigt uns nämlich, er gibt uns Worte. Ich fand das spannend, als wir bei diesem Seminar von Wort und Wissen waren. Da hat der Roger Libby hat einen Vortrag über Sprachen, die Herkunft der Sprachen gehalten. Und ich fand, er hat an einer Stelle was ganz Tolles gesagt, weil ich fand das irgendwie so befreiend anders mal. Er hat von dem Sprachenwunder zu Pfingsten geredet, ne? Plötzlich fangen die an, in fremden Sprachen zu reden, so, ne? Und er sagt, ja, das ist, als ob du auf die Festplatte, ne, zusätzliche Software, ein Update drauf packst. So, jetzt kommt diese Sprache noch dazu, ne? Wenn du deinem Computer eine App zufügst, die irgendwie eine bestimmte Sprache spricht sozusagen, dann kannst du deinen Text, na, kannst du dann auch in dieser Sprache umsetzen. Wisst ihr, der Heilige Geist, das ist der Gott, der Schöpfer, der uns geschaffen hat, auch unseren Kopf geschaffen hat. Und der kann das. Der kann uns tatsächlich eine Sprache geben, die wir noch gar nicht können. Er hat es gemacht, er hat uns eine Muttersprache eingepflanzt, dadurch, dass wir von klein auf diese Sprache gelernt haben. Woher haben aber unsere Eltern sie gelernt? Von ihren Eltern. Und von wem haben sie die Sprache gelernt? Von ihren Eltern. Aber wo kommt dann die Sprache ursprünglich her? Von Gott. Wir lesen das am Anfang, dass Gott den Menschen mit Sprache geschaffen hat. Er hat auf ihre Festplatte gleich am Anfang eine Sprache draufgepackt. Möglichkeit zur Kommunikation. Information. Satzbau. Alles Mögliche. Und als in Babylon sich alles trennte, ne, die verschiedenen Sprachen, jetzt haben wir verschiedene Sprachstämme, aus denen heraus sich dann viele Sprachen entwickelt haben, aber diese Sprache, ja, plötzlich hat er die alte Sprache gelöscht und eine neue reingepackt. Und wie ist es mit dem Sprachen, den Reden in Sprachen oder in Zungen, wie das dann manchmal auch übersetzt wird? Das ist nicht irgendeine komische, abgespacede, so ein komisches Ding. Nein, das ist einfach etwas, was Gott, der Heilige Geist, dir gibt. Und er sagt, hier gibt es zwei Dinge, die er vergleicht in 1. Korinther 14, ist das Reden in Sprachen als Gabe des Heiligen Geistes, aber auch das Weissagen, Prophezeien, prophetische Worte aussprechen, Worte Gottes aussprechen, die verständlich sind. So wie Jesaja. All diese Gaben, sagt Paulus, dienen dazu, dass Gottes Leib, dass Christi Leib auferbaut wird, aufgebaut wird. In Kapitel 14, Vers 1 sagt er, strebt nach der Liebe. Und das ist das Wichtigste für Paulus. Er sagt, diese charismatische Gemeinde, die viel mit den Gaben des Heiligen Geistes zu tun hat, die müssen den Fokus richtig setzen. Und deswegen legt er Kapitel 13 ins Zentrum in diesem ganzen Abschnitt über die Gaben des Geistes. Es geht um die Liebe. Die Liebe Gottes ist ausgegossen in unsere Herzen durch den Heiligen Geist, der uns gegeben ist. Strebt nach der Liebe. Das ist das Erste und das Wichtigste. Aber eifert auch nach den geistlichen Gaben. Besonders aber, dass ihr weissagt. Herr, bitte schenk mir das, dass meine Worte, wenn ich sie sage, nicht einfach nur Worte sind, leere Worte, sondern dass es Worte sind, die von dir kommen und mein Bruder, meine Schwester auferbauen, stärken im Glauben. Das ist dieses einfache, schlichte Gebet. Das möchtest du doch, oder? Lass dich erfüllen mit dem Heiligen Geist, weil der Heilige Geist kann das bewirken. Der kann dir diese Worte geben. Aber es ist nichts, wenn du diese Worte hast, aber du hast keine Liebe. Also streck dich zuerst aus nach der Liebe. Aber dann auch nach den Gaben. Lass dich erfüllen vom Heiligen Geist und lass dir auch diese Gaben geben. Suche diese Gaben. Herr, gib mir diese Gaben. Ich brauche das für meine Ehe. Ich bin immer so, ich bin so grummelig am Frühstückstisch. Herr, bitte schenk mir, dass ich am Frühstückstisch nicht grummelig bin, sondern gib mir Worte, die meine Frau, meine Kinder ermutigen, segnen. Schlicht und einfach, ganz praktisch, oder? Kannst du morgens schon beten, beim Aufstehen. Herr, erfülle mich mit deinem Geist. Ich brauche dich. Ich hab's nicht in mir. Da sind Schmerzen, da sind finstere Gedanken noch aus der Nacht. Da ist irgendwie Trübsal, da ist Müdigkeit, da ist Schwäche. Ich bin so, ich kreise um mich selbst. Herr, reiß mich raus, erfülle mich mit deiner Liebe, dass ich meine Familienangehörige sehe, was sie brauchen und dass ich für sie da sein kann. So kann der Tag doch anfangen, oder? Schlimm, wenn der Tag damit anfangen muss, dass ich erstmal zur Flasche greife, ne? Ja. Also strebt nach der Liebe, eifert aber nach den geistlichen Gaben, besonders aber, dass ihr weissagt. Denn wer in einer Sprache redet, redet nicht zu Menschen, sondern zu Gott. Denn niemand versteht es, im Geist aber redet er Geheimnisse. Jetzt spricht er von dieser Gabe des Sprachengebetes. Manche denken so, what is that for a crazy thing, da will ich nichts mit zu tun haben. Paulus sagt, also in Vers 5, ich möchte aber, dass ihr alle in Sprachen redet. Das ist nichts Schlimmes, das ist nichts Böses, das ist nichts Komisches. Das ist was Gutes. Warum? Weil es ein Gebet ist, was ich zu Gott bete. Es ist für Gott. Und es verherrlicht ihn. Es preist ihn, es ehrt ihn. Und was tut es noch? Hier steht in Vers 4, wer in einer Sprache redet, erbaut sich selbst. Aha, das ist Teil meines Gebetslebens und ich werde dadurch selber gestärkt und ermutigt. Das ist eine Gabe des Heiligen Geistes, die dich stärkt und dich ermutigt. Willst du das haben? Dann bete darum, sagt Gottes Wort. Ob du sie bekommst, ist eine andere Frage, weil nicht jeder jede Gabe hat. Aber du kannst darum bitten. Das ist was ganz Einfaches, Schlichtes. Aber Paulus sagt, weil diese Gemeinde darauf so fixiert war, ja, die Gaben, die reden alle so, ja, dieses Zungenreden, das ist ja was ganz Besonderes und ganz, Paulus sagt, ey, komm mal, das ist eigentlich eher was Untergeordnetes. Viel wichtiger sind diese anderen Gaben, durch die ich andere erbauen kann. Auferbauen kann, stärken kann. Und dann sagt er eben, zitiert er dieses Wort aus Jesaja 28 und dann geht es weiter in 1. Korinther 14, Vers 22. Er sagt, daher sind die Sprachen zu einem Zeichen nicht für die Glaubenden, sondern für die Ungläubigen. Die Weisung aber nicht für die Ungläubigen, sondern für die Glaubenden. Ganz merkwürdiger Vers. Was heißt denn das? Er erklärt es in Vers 23. Wenn nun die ganze Gemeinde zusammenkommt und alle in Sprachen reden, also in fremden Sprachen, die sie selber nicht verstehen und die kein anderer versteht. Was macht das für einen Sinn? Außer, dass jeder einzelne Gott verherrlicht und ehrt und dadurch selber auferbaut und gestärkt wird. Er sagt, es kommen Unkundige und Ungläubige herein. Werden sie nicht sagen, dass ihr von Sinnen seid? Die sind verrückt. Das haben die Leute gesagt, als sie die Jünger gehört haben, die in fremden Sprachen geredet haben. Die haben gesagt, die sind besoffen. Das, was diese Gabe tut, dieses in Sprachen reden, ist, dass als Zeichen für die Ungläubigen ist es, dass es den Abstand verdeutlicht. Ich gehöre nicht dazu. Ich kann das nicht. Ich verstehe das nicht. Es macht keinen Sinn für mich. Der Abstand, die Kluft wird größer. Es wird nur offenbar, dass ich ungläubig bin. Und es wird verstärkt. Wenn aber alle weissagen und irgendein Ungläubiger oder Unkundiger kommt herein, so wird er von allen überführt, von allen beurteilt. Das Wort Gottes ist schärfer als jedes zweischneidige Schwert und es geht hinein in das Herz. Und plötzlich merkt jemand da, ich bin überführt. Ich dachte, ich kann meinen Alkoholkonsum verbergen. Aber jetzt ist es offenbar geworden. Es ist Licht ins Licht gekommen. Dass ich, wenn ich zu Hause in meinem stillen Kämmerlein bin, nicht zum Geist Gottes greife, sondern zum Spiritus. Er wird von allen überführt, von allen beurteilt. Das Verborgene seines Herzens wird offenbar. Und so wird er auf sein Angesicht fallen und wird Gott anbeten und verkündigen, dass Gott wirklich unter euch ist. Diese Erfahrung, einige von euch, ne, einige von uns, wir können das so unterschreiben, dass wir das erlebt haben, ne? Kommst du in eine Predigt rein, hörst du eine Predigt an, du denkst so, wie kann, ne, ich schlag mein Andachtsbuch auf, ich lese das Andachtsbuch, ne, derjenige, der die geschrieben hat, Spurgeon ist schon lange tot, ist schon lange beim Herrn, ne, ich lese das und denke, wie kannst du wissen, was gerade bei mir los ist? Und es ist der Heilige Geist, der überführt. Und deswegen, der Ungläubige wird hier durch diese Gabe nicht weggestoßen, sondern vielmehr hineingezogen in den Glauben. Es ist eine Gabe, die zum Glauben hinführt, die den anderen zum Glauben stärkt und auferbaut. Deswegen sagt Paulus, das sind unterschiedliche Gaben, haben unterschiedliche Bedeutung. Aber strebt danach, nach diesen Gaben, die zur Auferbauung dienen, die dazu dienen, anderen, na, das zu bringen. Bei Jesaja ist es tatsächlich ein Stück anders. Jesaja hatte die Gabe der Prophetie. Er hat das ausgelebt. Sie wollten nicht hören. Dann hat Gott gesagt, okay, dann sende ich Leute, die in fremden Sprachen sprechen. Da werdet ihr dann auch nicht hören, ne? Letztendlich ist die Situation so verfahren mit dem Volk Israel, dass Gott nur auf dem Weg des Gerichts etwas für sie noch tun kann. Ja, wir hören auf. Jesus, wir danken dir für alle guten Gaben, die du für uns hast. Und ja, auch deinen Geist. Du hast deinen Geist gesandt, damit wir dich in uns haben. Was für eine großartige Tatsache, was für ein Geschenk, Herr. Herr, und nimm du meine schwachen Worte, wodurch ich das versucht habe, irgendwie rüberzubringen. Dein Geist ist so kostbar. Dein Geist ist so wertvoll. Es ist so großartig, dass wir deinen Geist haben. Und du willst uns noch viel mehr erfüllen mit deinem Geist. Du willst noch viel mehr uns befähigen, und ausrüsten für den Dienst, zu dem du uns berufen hast. Den Dienst untereinander, als Geschwister untereinander. Den Dienst auch an den Menschen, die dich nicht kennen, Herr. Das bitten wir, Herr, dass du uns erfüllst mit deinem Geist. Dass du uns erfüllst mit deiner Liebe zuallererst und vor allen Dingen. Dass die Liebe Gottes unser Herz erfüllt und uns treibt. Und dass aber dann auch dein Geist uns ausrüstet mit Kraft, mit Liebe, mit Weisheit, um das Werk zu tun, wozu du uns berufen hast, jeden einzelnen von uns, an der Stelle, wo du uns berufen hast. Ich bete, dass du auch diese Gabe des Sprachengebetes, dass du das schenkst dem einen oder anderen, der sich danach sehnt, Jesus, dass du das ausgießt in deine Gemeinde, Herr, dass wir, ja, dich loben und preisen mit unserem Geist, mit unserem Verstand, aber auch mit fremden Sprachen, Jesus, dass dein Geist in uns wirksam ist im Lobpreis und in der Anbetung tagtäglich, Herr. Du bist würdig, angebetet zu werden, und wir beten echt, dass du deinen Geist über uns ausgießt, so dass wir dich mehr verherrlichen, wie es dir gebührt, Herr. Dir allein sei Lob und Dank, und allein durch dich können wir auch dich loben und preisen, und wirke du das in uns, Herr. Heute, an diesem Tag, jetzt in diesem Moment, streck deine Hand bitte aus, Herr, und erfülle du uns. Wir brauchen dich so sehr, Jesus. Amen.